Hallo, am Mikrofon ist Jakob Lang mit dem Podcast Perspektive Prag. In dieser Sendung möchte ich euch Aktuelles über Architektur, Design und Kunst aus Prag näher bringen. In Gesprächen mit interessanten Gästen aus diesen drei Themenfeldern will ich hinter die Kulissen des Geschehens schauen und entdecken, was gerade passiert. Mein dritter Gast war Peter Gero. Peter Gero hat Städtebau studiert und folglich 30 Jahre bei der Hamburger Stadtverwaltung gearbeitet. 12 Jahre davon war er für die Entwicklung der Hamburger Innenstadt und damit auch für die Hamburger HafenCity zuständig. Heute berät er im Bereich des Städtebaus und der Architektur. Im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Stadtgebiete ist Peter Gero auch regelmäßig in Prag unterwegs. Ich hatte das Glück, ihm im Sitz der Prager Entwicklungsgesellschaft, PDS, zu begegnen. Ich muss gestehen, dass ich eigentlich vorhatte, mit meinem Gast vor allem über den Wettbewerb der Prager Philharmonie oder die Entwicklung des Hauptbahnhofs zu sprechen, denn in beiden Projekten war er Jurymitglied. Bereits in den ersten Minuten hat es sich aber gezeigt, dass ich einer Person begegnet bin, die Stadtentwicklung, Gesellschaft oder Politik nicht voneinander trennen will und ganz besondere Aufmerksamkeit auf die Verflechtung und Zusammenarbeit der gesamten Fachwelt legt. Gleich im zweiten Satz hat mich außerdem Peter Gero darauf aufmerksam gemacht, dass ich ihn selbst als keinen Alleingänger betrachten soll, denn sein Wissen und sein Erfolg habe er Kollegen zu verdanken, denen er im Laufe seiner Karriere begegnete. Es sei sein Umfeld und sein Team, welches in ihm ein Potenzial entdecken konnte, das er selbst nie finden würde. Mehrmals zu Beginn wurde mir aufs Herz gelegt, daran zu denken, dass Architektur eine Teamarbeit ist, bei der alle Teile der Fachwelt einbezogen werden müssen. Bevor wir im Interview dazu gekommen sind, über Prager Themen zu sprechen, hat mir Peter Gero erzählt, wie der Wettbewerb und der Planungsprozess der Hamburger HafenCity ausgesehen haben. Über die Verbindung der Partnerstädte Hamburg und Prag, ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede sowie die aktuelle Zusammenarbeit beider Metropolen sind wir zu den aktuellen Bauaufgaben in Prag gelangt. Meine erste Frage im Interview widmete sich dem Bauforum. Diese Veranstaltung ging zahlreichen Stadtentwicklungsprojekten voraus, so auch der HafenCity. Es interessierte mich, welcher Gedanke hinter dem Bauforum steckte.
Die Idee war, nicht Architekten einzuladen, die arriviert sind, die 60 Jahre, 70, wie Theo Bosch und in der Zeit, um einen Namen zu nennen, oder Boffil oder so, sondern die Generation darunter, wo das Potenzial ist, sozusagen kreativ an etwas zu arbeiten. Es kamen auch diese Namen wie Theo Bosch und Boffil und seine Leute und Manolo Nunes und so weiter kamen auch damit zu arbeiten. Aber uns ging es darum, das war hauptsächlich, um das zu komplementieren und nach außen hin attraktive Namen zu haben. Aber Zaha Hadid war damals gerade mit kleinen Haltestellen, mit der Haltestelle bekannt und bekannt nur einer ausgewählten Gruppe oder kleinen Gruppe von Architekten und Kulturinteressierten. Sie hat ja nichts gebaut in der Zeit, das waren nur Konzepte. Aber gerade solche Leute haben wir gesucht. Und ich will keine Namen nennen, aber können Sie sich vorstellen, das ist die Generation, die heute nach dem Pritzker-Preis schaut oder Pritzker-Preis hat. Aber damals, so, und dieser Igor, der hat durch das Studium der Zeitschriften und seine Offenheit und Multitasking und so weiter, hat diese Leute eingeladen. Und jetzt bin ich ein bisschen unfair vielleicht, ohne genau zu wissen, worum es geht. Weil das wusste außer Professor Kossack und mir und der Kollegin niemand so ganz genau. Das war amorph, weil das Thema das war sozusagen zukunftsgerichtet, weil die Struktur der Hafenbetriebe und der Logistik sich nicht verändert hat, aber droht sich zu, das war die, zu verändern. Das war die, nicht die Vision, aber die Vorschau, was passiert mit der Containerisierung und so weiter. Das war ja, das bedeutet, die Flächen werden kleiner, die Flächen werden sich verlagern vom Zentrum in die Peripherie, vom Zentrum der Stadt in die Peripherie. Also was machen wir mit dem Zentrum? Sie müssen sich vorstellen, damals war das Zentrum, ein Drittel oder ein Viertel der Hamburger City war hinter dem Zaun. Das war ein Zollausland, wo die Bürger nicht hinkommen konnten. Und wenn Sie das jetzt wegnehmen, wo die Logistik ist und Hafen und so weiter, was passiert dann? Und die Flächen waren überwiegend im städtischen Besitz. Das war damals, wenn Sie nicht wissen, was damit ist, ist das eine Belastung. Und aus dieser Belastung, großen Besitz zu haben, ohne Funktion, war es notwendig zu kreieren etwas, was positiv ist. Das heißt, aus der Tatsache, dass wir so viel Besitz haben, etwas zu entwickeln, was für die Stadt in die Stadtentwicklung hineinkommt und die Stadt bereichert in allen Punkten. Und so, das war die Idee. Und aus der Idee sind jetzt so verschiedene Skizzen entstanden. Und diese Skizzen oder diese Ideen haben dazu geführt, die Köpfe zu öffnen und natürlich viele problematische Bereiche zu kreieren. Problematisch deshalb, weil sie Widerstand hervorgerufen haben. Zum Beispiel Widerstand mit Lagerbetrieben, die sich bedroht fühlen. Können Sie sich vorstellen, dann die ganze Argumentation, du bedrohst die Arbeitsplätze, die Wirtschaft, die Hafenwirtschaft geht kaputt, die Teuerung, alle diese Attribute, die Sie so gut heute auch kennen mit den Gewerkschaften und so weiter. Ich will das nicht kritisieren, das sind wirklich Tatsachen, sind hervorgerufen. Und wir mussten suchen, auch von außen einen Input zum Argumentieren. Weil wenn Sie das selbst sich ausdenken, dann sind Sie sehr angreifbar.
Sie meinen, wenn Sie sich als Stadtbehörde so etwas ausdenken?
Ja, genau. Im geschlossenen Raum mit besten Argumenten würden Sie das nicht wuppen. Das heißt, dieser internationale Workshop als Instrument war dazu sehr gut geeignet und würde ich heute immer wieder verwenden. Und eine kleine Vorbrücke zu Prag, genau dieses Instrument wird auch in Prag angewandt. Das bedeutet, diese frische Wind hineinzubringen, das geht nur so und das geht nur dann, wenn Sie auch Rände der Fachwelt mit einbeziehen, die kreativ sind, die verrückt sind, die Ideen haben und so weiter und den Politikern aufzeigen, dass sie was bewegen können, was außergewöhnlich ist, aber der Stadt hilft letztendlich. Und das geht nur, wenn sie dafür begeistern, die Spitzen der Politiker. Das ist der Ministerpräsident, Hamburg ist ein Land, also der Oberbürgermeister. Und das geht nicht von unten, leider. Das heißt also, das ist passiert, diese Bekehrung oder diese Öffnung, das sind auch deine Vorteile, du wirst dann der Welche und so weiter. Und wenn die Politiker diese intellektuelle Brücke in der Lage sind zu spinnen, dann entsteht so etwas Außergewöhnliches. Und das entsteht wiederum dann, wenn sie den Beispiele zeigen. Und wir haben dann, als diese Workshop-Linie war, Präsentation in der Öffentlichkeit, dann kam die Presse, dann kam die Architektenschaft, die gespürt hat ein Potenzial für sich, ein Haufen von Häusern und ein Haufen von Aufträgen und wir müssen und so weiter. Das heißt, der nicht mitmacht, ist außerhalb jegliche, und so ist es. So ist es auch gewesen. Da sind entstanden Kooperationsgemeinschaften zwischen Hamburger, deutschen und ausländischen Architektengemeinschaften, die heute noch existieren. Nach ich weiß nicht wie viel, mit Alsop und Störmer und was weiß ich. Das bedeutet, der Schritt ist deshalb auch wichtig, ich komme jetzt zu den Beispielen, weil man zwei Dinge haben muss. Man muss eben die politische Führung hinter sich haben, man muss ein Guideline entwickeln, fachliche Art, und man muss eine Kontinuität haben. Das heißt, da muss eine Person sein, die den ganzen Fachmann, die den ganzen Prozess zumindest leitet oder ist so eine Partnerschaft oder...
Also Sie meinen jetzt nicht eine politische Kontinuität, nein, sondern eine Kontinuität im fachlichen...
Die politische Kontinuität ist nicht so wichtig. Allerdings ist wichtig, dass diese fachliche Kontinuität von der politischen abgekoppelt ist. Das möchte ich deshalb betonen, weil wir in Prag sitzen und hier ist eine, so spüre ich das, starke Vermischung zwischen der Exekutive und der Administration. Und das hat dann zur Folge, dass dieses bei jedem Wechsel der Politik, also der Exekutiven, der Legislativen, dann auch die Exekutive angreift. Und das ist ein tödlicher Fehler.
Das heißt, in Hamburg war es der Fall, dass eine Person über die ganze Zeit...
Eine Person die ganze Zeit, dann zum Schluss kam Jörn Walter, der kam nach Professor Kossack, und der hat dann sozusagen die Fortführung in dem Sinne auch gemacht und natürlich kreiert nicht verbessert, aber kreiert auch in den Vorstellungen, die er hatte aus seiner Praxis und den Vorstellungen, die auch veränderte Zeit hatte. Weil in 18 Jahren verändert sich nicht nur der Bedarf, sondern auch die gesellschaftliche Situation, ja, mehr oder weniger, auch die wirtschaftliche Situation. Also er hat dann eine Fortführung in dem Sinne, es gab keine Brüche, damit will ich das nur sagen. Dadurch, dass die eine Person zu der anderen, so wie es heute keine Brüche gibt, zwischen Jörn Walter und Franz Josef Höhing. Was wichtig ist, wenn wir schon darüber sprechen, ist so eine Art kollegiale Akzeptanz. Das heißt, ich arbeite immer in dem Sinne, wie das meine Kollegen gemacht haben, nie gegen und nie und so weiter und so weiter. So, der weitere Gesichtspunkt war, ich komme noch zurück zu dem Schauen, was anderswo passiert. Und zwar deshalb, weil das Schlüssel ist zu einem erfolgreichen Development. Und der Professor Kossack, dadurch, dass er eben aus diesem universitären Raum kam und die eingefahrenen administrativen Wege, die zum Teil verkrustet sogar sein müssen vielleicht, aufgebrochen hat und hat geschaut, was anderswo passiert in der Zeit. Zum Beispiel nach London, zum Beispiel nach Boston und dann nach Sydney in der Vorbereitung der Olympischen Spiele, Barcelona noch davor. Wir sind am Anfang der 80er Jahre, vielleicht 80, 85, so. Ne? Da haben Sie recht, Docklands war aber angefangen in den 80er Jahren.
In London.
Nur dann hat man sie umstrukturiert, weil da Fehler passiert sind und so weiter. Thatcher, die Zeit davor. Und wir haben diese Fehler studiert und auseinandergenommen. Warum läuft Dockland nicht? Warum passiert das und das? Und die Fehler von dort haben wir korrigieren wollen in Hamburg. Damals, wenn wir heute von gemischten Strukturen sprechen und so weiter, das war ein Novum. Man hat ja gesehen, was passiert, wenn Sie Dockland fast 100% Büros machen, ohne ohne öffentliche Anbindung, der Verkehr, Verkehrsanbindung. Das war ja damals war keine, wenn die Brücken nicht funktionieren, etc. Das heißt, um das nicht zu passieren, das haben wir in die Implementierung der Hafen City gemacht. Dann größere Projekte wie in Boston, als es geplant war, die an der Küste die Autobahn unter die Erde zu geben und oben dies grün zu machen mit den Methoden, die wir da studiert haben. Oder wie ich schon sagte, Vorbereitung der Olympischen Spiele in Barcelona, wie das konzeptioniert wird, um die Stadt ans Ufer zu bringen. Mit Wohnungsbau, mit Büros, Freizeiteinrichtungen, die Ramblas zu verlängern an die Küste und so weiter und so weiter. Und da die Prozesse, die spezifisch sind. Das heißt, welche Fachleute mit wir einschalten und so weiter. Und mit welchen spezifischen Kenntnissen. Und dann entwickelte man einen Masterplan, wieder Wettbewerb, also die gleiche Methodik. Und das Spezifische in Hamburg war, dass man den Wettbewerbssieger genommen hat, mit der Aufgabe betraut hat, den gesamten Prozess zu begleiten. Also nicht, du hast gewonnen, hier hast du Auftrag, und tschüss, sondern du bleibst sozusagen als so eine Art Gestaltungsgarant für die nächste Entwicklung. Und Kees Christiaanse ist ja bis heute...
Das war der Gewinner des Wettbewerbs.
Sein Büro natürlich. Ja. Sie wissen, ich bin ja Vertreter des Teams. Also sein Team, der natürlich entsprechend leitet. Und der Kees Christiaanse begleitet bei wichtigen Entscheidungen, konsiliumsmäßig, wie das in der Medizin heißt, die Projekte, beziehungsweise wenn die Hafen City GmbH entsprechende Fragen hat, dann ist er immer da, oder Wettbewerber jetzt südlich der Hafen City, dann ist er derjenige, ist er in der Jury oder wie auch immer. Aber das Wichtigste ist zu sagen, dass wenn Sie heute, dass auch der ursprüngliche Plan sich ständig verändert, dass die Planung nie ein stabiles Element sein kann auf so einer langen Strecke über Jahrzehnte, sondern Sie müssen diese Planung intelligent fortführen. Und das ist Betonung auf intelligent und auf fortführen. Das ist gleich. Das bedeutet, wenn diese Flexibilität erforderlich ist, bedeutet das, dass man diese Flexibilität auch in diese fachlichen Fortführung hat. Wenn Sie die einzelnen Schichten der Entwicklung des Masterplans hintereinander legen, sozusagen jetzt die eine, zweite, dritte Fortführung und so weiter, und das, was heute draußen steht, ist nur in Prinzipien das Gleiche und nicht im Detail und auch nicht in einigen strukturellen Schwerpunkten. Aber die Grundideen, die ein Masterplan hatte, die sind bis heute da. Die Grundideen aber in das ist ein Unterschied zu der Planung in Prag, sind nur Prinzipien, die ich Ihnen auf eine DIN A4-Seite aufschreiben kann. Ein Neubaugebiet, Hafen City, muss als erstes, jetzt bin ich beim Design, die Durchblicke in die historische Stadt haben. Das heißt, im neuen Quartier müssen Sie ständig am Hintergrund spüren, wo sie sind. Das bedeutet, sie müssen die Kirchentürme sehen, die müssen die Durchgänge, Durchblicke haben zu der historischen Speicherstadt und sie müssen eine Struktur haben, die eine Situation ermöglicht, wenn sie neu ist, dass sie schon eine Patina hat. So, das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, Sie müssen kleinere Strukturen machen und das Prinzip war Maximum ein Baufeld, Maximum ein Hektar und unterschiedliche Projektentwickler und unterschiedliche Architekten.
Und wer bewertet, ob das Gebäude diese Punkte erfüllt? Ist das dann die Stadt oder ist das Christiansen?
Nein. Das ist sozusagen der Masterplan. Das ist die Bibel quasi am Anfang. Und das bewertet, das ist eine gute Frage, weil das habe ich nicht erwähnt, das bewertet als erstes der Eigentümer. Das ist die Stadt, weil alle Grundstücke mittlerweile der Stadt gehört haben. Mittlerweile einige vorher nicht, aber so unterschiedlichen Gesellschaften. Die Stadt hat eine Gesellschaft gegründet, die Hafen City GmbH. Und die Hafen City GmbH hat die Eigentumsrechte übertragen bekommen. Und diese Gesellschaft beinhaltet die einzelnen Strukturen, Planungen und so weiter und managt den Prozess. Die Hafen City GmbH schreibt die Wettbewerbe aus für die Investoren, schreibt die Wettbewerbe aus für die und die Investoren für die Architekten und dann werden die Grundstücke verkauft.
Erst wenn das Projekt klar ist, was der Investor an der Stelle machen will.
Richtig, richtig. Das bedeutet, die Besonderheit ist, dass die Investoren oder die zukünftigen Investoren zunächst bekommen das Grundstück an Hand und bekommen sie erst gar nicht, sondern bekommen sie nur das Versprechen von der Stadt, dass die Stadt oder von der Gesellschaft, von der städtischen Gesellschaft mit niemandem sonst verhandelt über die, sondern nur mit dir, weil wir haben dich ausgewählt aufgrund des Konzeptes und nicht aufgrund des Preises. Die Preise für die Grundstücke sind fix. Das heißt, je nach Nutzung für Wohnungsbau, für Büros, für sozialen Wohnungsbau. Und dadurch steuern wir die Struktur dessen, was dort passieren soll, was Schlüssel zum Erfolg ist. Das klingt so platt, aber das ist entscheidend, dass die Stadt sozusagen, wenn sie Masterplan hat, mit den einzelnen Funktionen auch garantieren kann, dass die Funktionen auch realisiert und implementiert werden. Und man hat dann eben ein Investor, der jetzt Projektentwickler, der dieses einen Hektar an Hand bekommt und hat meistens 1 bis 2 Jahre Zeit, ein Projekt dort in Ruhe zu entwickeln, ohne ein Euro in die Hand genommen zu haben, um das Grundstück zu kaufen, sondern das gesamte Potenzial gibt der Investor oder Projektentwickler in die Entwicklung des Grundstückes, in die Entwicklung der Architektur. Er macht, muss, das ist der Regelfall, Wettbewerbe machen, die dann gemeinsam entschieden werden. Und erst dann, wenn das alles so ist, stellt der Investor einen Bauantrag. Wenn das alles sozusagen, also Vorbescheidsantrag und Bauantrag. Meistens kann er schon auch gleich den Bauantrag, weil Wettbewerb vorgeschaltet war. Da sind alle beteiligt, auch die Fachbehörden.
Das heißt, wenn alle beteiligt waren, ist dann der Bauantrag fast nur eine formelle Angelegenheit.
Abarbeiten der administrativ notwendigen Schritte. Und der Wettbewerb hat auch, außer die richtige Lösung zu finden, den Nebeneffekt, dass alle am Wettbewerb Beteiligten dann quasi verpflichtet sind, dem auch zuzustimmen. Das heißt, ich bin dann auch als Baudezernent, ich muss für das Projekt...
Aber es ist nur ein Gentleman's Agreement,
ja, oder? Ja, vieles ist in Hamburg ein Gentleman's Agreement. Was wichtig ist, ich komme zurück zu der Aussage oder zu der Behauptung, das ist das Ergebnis der Kontinuität. Das heißt, der Investor, wenn er hier so am Tisch sitzt, kann er sich darauf verlassen, dass das, was verabredet ist, dann auch gilt. Ich betone das deshalb, dass erst dann, wenn der Bauantrag positiv beschieden ist, fließt das Geld von Investor an die Stadt für den Kauf des Grundstücks und so weiter und so weiter. Das heißt, die Stadt ist dann auch motiviert, entsprechend mitzuarbeiten. Und dann kommt, sagen wir, wenn es jetzt, überpointiere ich das ein bisschen, wenn es jetzt irgendwo knirschen soll in der Administration, dass da irgendwas nicht geht, dann bekommt man von der Finanzbehörde und von so einem Druck und sagt, ja, was macht ihr denn da? Das ist schon ein halbes Jahr da und ein halbes Jahr da und wir haben noch kein Geld.
Wenn Sie jetzt sagen, die Idee, dass die Stadt alle Grundstücke besitzt und diesen Prozess mitmacht und motiviert ist, am Ende dann auch erfolgreich das Grundstück an einen Entwickler zu verkaufen. Ist das nicht möglicherweise auch etwas ziemlich Besonderes im europäischen Kontext?
Das kann ich so gar nicht richtig beurteilen, weil ich die Vergleiche nicht habe. Ich habe nirgendwo anders gearbeitet als in Hamburg. Ich habe mir das, also mein ganzes Berufsleben ist mit Hamburg verbunden und kann ich das nicht. Aber wenn ich das vergleiche zum Beispiel mit meinen Erfahrungen in Prag, wo ich dann auch schon so seit längerer Zeit mitwirke, sage ich so, in verschiedenen Gremien und so, dann ist das was Besonderes, obwohl, und das habe ich noch nicht erwähnt und wird leicht vergessen, Hamburg hat eine Städtepartnerschaft mit Prag. Und es war gar nicht so zufällig entstanden, weil ich war ja mit den nach 1990, als sich das alles bewegt hat, mit dem, nicht Initiator will ich nicht sagen, aber der das mitgepusht hat, noch mit einer Kollegin, die in Hamburg für den Haushalt zuständig war, also nicht aus dem, sage ich so, technischen Bereich kam, sondern aus der Verwaltung, Chefin der Verwaltung. Und die kam aus der Tschechoslowakei, also war sie auch ja, irgendwie emotional verbunden. Und so haben wir dann aber auch in der politischen Gesellschaft in Hamburg Unterstützung bekommen. Verbindung Hamburg-Prag, Fluss, Binnenhafen, Prager Ufer in Hamburg seit 1918. Der Prager oder tschechoslowakische, das war die erste Republik, Hafen in Hamburg. Also war dann sozusagen eine Gemengelage, die günstig war. So, und an diese Schnur entlang war das für mich ganz interessant, auch diese Affinität zu entwickeln, auch dadurch, dass ich eben in der Tschechoslowakei geboren bin. Und jetzt zurück zu dem, was Sie gefragt haben. Die Unterschiedlichkeit ist da natürlich, weil das ist eine Binnenstadt mit europäischer Bedeutung, Kultur und so weiter, das muss ich nicht, mit Mittelalter und so. Und Hamburg ist eine vibrant Stadt der Kaufleute, nur der Kaufleute, historisch gesehen. Die Kulturspuren müssen Sie richtig suchen. Und die Stadt ist jung jetzt von der, natürlich, ich gehe ja nicht zu Hammerburg und so, weil das sind ja Dinge, die vielleicht, ich will das nicht schnippisch sagen, vielleicht gar nicht existiert haben. Und ein Teil der Hamburger Geschichte ist wirklich nicht sehr alt. Das ist 18. Jahrhundert, 19. Das ist ja in Prag, so. Und die Einflüsse aber aus diesem Handelsdenken sind bis heute sichtbar. Und das ist die Flexibilität, die Offenheit. In der geschichtlichen Entwicklung hat Hamburg immer die ausländischen Spitzenkräfte für sich eingesetzt, um Infrastruktur zu machen. Die Siele, also die Kanäle, kamen nicht aus Deutschland, sondern aus England. Und haben sie englische Fachleute, Châteauneuf später im 18. Jahrhundert im Zentrum. Und insofern hat das Tradition, wenn man das weiter spinnt.
Ja, vielleicht ist gerade das ein Aspekt, der es vielleicht ein bisschen einfacher macht, in Hamburg Neues zu entwickeln, weil aus meiner Erfahrung sind Kontraste in Hamburg viel öfter zu sehen und sie machen auch das Stadtbild, sie gehören dazu, Kontraste zwischen dem Zentrum, genau, Brüche, genau, ganz, ganz starke Brüche, wo man das Gefühl hat, das sind verschiedene Städte, aber nein, es ist immer noch eine. In Prag ist es eher genau das Gegenteil.
Identität ist natürlich viel stärker, weil Prag ist ja homogen. ist eine sehr homogene Stadt, war Gott sei Dank nicht so vernichtet im Zweiten Weltkrieg, ne? Ist wie Hamburg, 70% der Innenstadt. Und Prag hat eine kontinuierliche, wie ich sage, und jetzt sind wir bei dem Thema Stadtplanung, von Karl IV., der geöffnet hat ganz bestimmte Bereiche, der sozusagen die Hauptzielrichtung, fast ähnlich wie in Paris, hat ganz bestimmte Züge. Hier diese alte jüdische Stadt, hier wo sie gewesen ist, ist entwickelt worden zu einer anderen, ich glaube im 18. Jahrhundert. Das bedeutet, die kontinuierliche Entwicklung in Prag ohne diese Brüche ist vielleicht auch manchmal eine Belastung, weil sie dann sehr stark, ich sage ja vielleicht eine Belastung, sehr stark in Richtung geht UNESCO und ich will nicht sagen Verkrustung, weil das ja so negativ klingt, aber hat dann so eine Suche nach einem Ventil aus diesem und dann entsteht Tancizidum oder irgendwas. Aber wenn wir zu Kaplicki kommen, zu dem Entwurf der Bibliothek, dann haben wir schon die Hose voll. Also das ist schon dann zu viel. Und ich hoffe, dass die Philharmonie auch so ein Ventil ist, aber ein bisschen größer, was dann auch viel mehr Einfluss hat auf die Befreiung gewissermaßen von. Weil wenn ich so einige Entwicklungs wie Žižkov, Pankraz sehe, dann da sind auch so ganz ängstliche Schritte in der Stadtentwicklung, die sogar ängstlicher in der Wirklichkeit sind als die Möglichkeiten des Flächennutzungsplans, des Bebauung, ja, Flächennutzungsplans, diese Prager neu in der Abstimmung sich befindlichen Instruments.
Ja, Sie waren ja Mitglied der Jury bei der Prager Philharmonie. Es ging um die Moldauer Philharmonie, die Bjarke Ingels Group dann aus Kopenhagen gewonnen hat. Was haben Sie gespürt, als Sie in der Jury waren und als Sie sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben? War das eine, Euphorie?
Also Euphorie ganz bestimmt nicht, sondern die Stimmung war hervorgegangen aus einer Gewissenheit, erstens, dass der gesamte Wettbewerb und der Prozess sehr, sehr gründlich vorbereitet waren. Das bedeutet, da hat sich eine Struktur entwickelt, diese Struktur, eine Arbeitsgruppe von Fachleuten, die ich kennengelernt habe, als total kompetent, die genau diesen Prozess, ich will nicht sagen kopiert haben, aber inhaliert haben. Prozess der Entwicklung der Philharmonie in Hamburg, auch in anderen Städten, aber ich kann nur das, was Sie mit Kontakten in Hamburg, wo ich immer zugegen war, also bei den Kontakten. Und haben Sie das sehr gründlich vorbereitet und alle diese Untiefen erkannt und definiert für Prag, damit nicht das Gleiche passieren kann, was in Sydney an Fehlern passiert ist, was in Los Angeles und Hamburg und an 21 Standorten. Daraus entstand ein Elaborat und eine Vorbereitungsart, die, wie gesagt, sehr gründlich war. Aus dieser Situation heraus hat der Wettbewerb, jetzt sage ich nicht mehr die Ausschreibung, aber Sie fragen, das weiß ich nicht. Ich beschreibe nur das Auswahlverfahren sozusagen. War sehr kompetent und wissend. Das heißt, alle Jurymitglieder haben ständig ein Gerüst gehabt hinter sich, fast physisch, an den sie sich anlehnen konnten mit ihren Fragen. Das bedeutet, wir haben nicht nur das Design bewertet oder Akustik, was total wichtig ist, sondern an dem Standort, der auch wieder, sage ich das Wort total, kompliziert ist, mindestens so kompliziert wie die Hafen City Philharmonie, aber andere auch, dass man da eine vernetzte Denkweise haben konnte, städtebaulicher Art. Dieser Entwurf, ich will mich jetzt nicht an Detail, aber weil dieser Entwurf sehr gut implementiert das Lebendige in 24 Stunden, dass es nicht Closed Shop ist für Kultur, nur Kultur auf dem höchsten Niveau, für ein Teil der Gesellschaft nur, sondern ein offenes Miteinander mit dem Stadtteil, aber auch innerhalb der einzelnen Funktionen. Die Bibliothek ist gut implementiert, die edukativen Elemente mit den Kindern und so weiter. Das heißt, die Geometrie des Entwurfs bietet dann auch den Platz für die Interaktion den ganzen Tag, wenn man das betriebsmäßig dann auch richtig macht, weil der Entwurf ist ja nur Permit zu dem Ganzen, die Eintrittskarte. Du musst den Inhalt dann auch entsprechend machen. Also das, die Möglichkeit ist da, die Plattform ist da, die Form ist da. Ich glaube, die Prager oder die Tschechen oder Mitteleuropäer können hier große Erwartungen hegen.
Wenn Sie überlegen, wie die Elbphilharmonie in Hamburg entstanden sind, was wäre ein Fehler, den es dort gab, auf den Sie hier eventuell aufmerksam gemacht haben, dass er nicht noch einmal hier passierte?
Also es gab sicherlich mehrere Fehler, aber der Hauptfehler ist, das ist mir erst ein bisschen später, der Hauptfehler ist gewesen, dass in Hamburg zum Teil auch die Stadt nicht immer konsequent und richtig gehandelt hat im Managementbereich von dem Ganzen. Es war ein kompliziertes Verfahren, alles ganz schwierig. Im Nachhinein kann ich sagen, die Kosten waren das Hauptproblem, die ein bisschen weggelaufen sind oder ziemlich. Und ja, ein Teil von diesen Kosten sind Managementfehler. Und das ist zwar immer so, das ist eine Weisheit, wie wenn es regnet, ist es nass, aber das wird in Prag nicht passieren dürfen, weil wenn Sie den Fehler wiederholen, dann ist es doof. Und das darf nicht passieren. Und ich glaube, dass die Figuren, die hier handeln und die Verantwortung tragen, zum Teil in diesem Raum, wo wir jetzt sitzen, sind die Prager Entwicklungsgesellschaften, also Praská spoločnosť, Developerská spoločnosť, diese Fehler nicht wiederholen werden, weil sie ständig Hamburg konsultieren. Und zwar jetzt umgekehrt, nicht von denen, die das entwickelt haben, sondern auch von denen, die den Betrieb zu verantworten haben, also Intendant, die Kulturbehörde, also Kulturministerium, Kosten, Betriebskosten, Betriebsabläufe, die Betriebskosten verursachen oder zu verantworten haben und so weiter. Das heißt, die gehen, also die Prager Verantwortlichen, gehen nicht nach der Verpackung, sondern die gehen zum Graubrot. Die gehen in den Keller und prüfen in Hamburg die Elektroverbindungen, wo die Stecker für die Akustik sind, wie die Fahrstühle für die Konzertkörper funktionieren, wie Proberäume sind, wie Proberäume für den Konzertkörper sind und wo die Stars probieren und wie sie untergebracht sind. Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Einzelheiten da sind, die diese Leute studieren. Und das ist das richtige Vorgehen. Das Gute ist, das kann ich so sagen, dass in Hamburg eine Offenheit besteht, dieses alles mitzuteilen, ohne irgendwelche prätentiösen Dinge. Und das eine Offenheit herrscht, einfach Hose runter an der Kreuzung, um den Kollegen hier alles auf den Tisch zu legen, auch unsere ja, Unzulänglichkeiten letztendlich im Nachhinein. Und das, meine ich, ist eine sehr wertvolle Zusammenarbeit, weil ein Teil der Idee oder vielleicht sogar der Kern der Idee der Gründung der PDS, also der Praga Developerská spoločnosť, war das Muster der HafenCity GmbH. Die Organisationsstruktur, die Führungsstruktur, die Finanzierung, also Príspevková organizácia, ich weiß nicht, wie das heißt auf Deutsch, und dass man die Grundstücke der PDS übereignet für die Berechnung und so weiter und so weiter. Also dass hier eine ganz normale Entwicklungsgesellschaft entsteht, wie privatrechtlich organisiert, so städtisch und nach Prinzipien der Marktwirtschaft arbeitet und wirtschaftet, was ganz wichtig ist. Das heißt, sie müssen die Kohle zum Teil in den Prager Haushalt zurückführen. Das ist wichtig.
Es gibt ja weitere Themen, mit denen Sie in Prag beschäftigt sind, mit dem Wettbewerb für den Prager Hauptbahnhof aktuell, sicherlich auch andere Entwicklungen. Wenn ich über diese Projekte hinausschaue, ein bisschen weiter rauszoome, habe ich überlegt, Sie sind als Städteplaner 30 Jahre tätig. Was gab es in der Zeit für Trends, bei denen man meinte, dass sie im Städtebau wichtig sein werden, und rückblickend haben sie sich als falsche Richtung erwiesen?
Als erstes, sagen wir während des Studiums, war die Idee der Trennung der Funktionen, dass man, um Gesundheit, frische Luft zu haben und so weiter, Wohnen, Arbeiten und Freizeit so getrennt hat. Und dass man dann die Mobilität dadurch erhöht und gewisse Verbindung, nein, Verbindung nicht, aber dadurch, dass der Wohlstand immer stieg, hat man dann die Mobilität erhöht, man konnte sich das leisten, und dadurch sind natürlich riesige Infrastrukturprojekte entstanden und geplant worden in den späten 70er Jahren und so, ne? Ich will ja nicht sagen, die autogerechte Stadt, aber das war eine der Elemente, die Sie auch in Prag beobachten können, ne? Mit dem Ring und mit den Tunnels und was weiß ich. Und erst später hat man gesehen, dass je mehr Raum Sie dem Individualverkehr geben, desto mehr Raum braucht der Individualverkehr.
Wann hat man davon gesprochen?
Wissen Sie, dass, also als ich wir mussten auch Prüfung machen, es war so Anfang 80, so. Das heißt, also Stadtautobahn, wenn ich dann, Sie kennen ja Hamburg, also Isebeck-Kanal und oberhalb des Isebeck-Kanals vierspurige Autobahn geplant, da waren alle begeistert. Die Walldörfer Linie nach Nordost, nach Volksdorf, durch ein Naturschutzgebiet, oben aufgeständert und die Kühe darunter, oder an der Außenalster Tiefgaragen für 4000 Parkplätze, also St. Georg, und Bebauung, neue Heimat, am Ufer, an der Alster neben Hotel Atlantik, so riesige Hochhäuser mit so einer Welle. Also ganz St. Georg hätten sie da untergebracht. Da hat man die Pläne, können Sie heute sehen. Ich will ja nicht sagen, ich war nicht begeistert. Ich war ja jung und ich habe gedacht, die sind ja verrückt. Aber die Stadtverantwortlichen damals in der Planung, die fanden das okay. Und ich will ja nicht sagen, dass ich und so ähnlich, die Studenten sind ja immer so ein bisschen gegen so. Und dann musste ich die Prüfung wiederholen, weil ich da Fragezeichen dahinter gestellt habe. Und so, was das anging. Ich will ja nur sagen, das war Fehler.
die Entwicklung, Gott sei Dank, dadurch, dass die Hamburger so konservativ sind und zweimal messen, bevor sie was sagen, wie zum Beispiel der jetzige Bundeskanzler, ehemalige Oberbürgermeister von Hamburg, dass durch dieses Konservativismus, was sich am Anfang als negativ entwickelt, weil man sagte, ach schon wieder die Pfeffersäcke, die jetzt rechnen sie jahrelang, aber sie haben dadurch so gewisse negative Entwicklungen nicht mitgemacht. Und die Stadt ist nicht so kaputt wie durch diese Infrastruktur, wie so einige andere Städte. Nicht nur in Deutschland, Sie wissen, in Köln, zum Teil in München, aber Prag in Außenbezirken oder so, das ist der Einfluss von diesem, sagen wir, zweimal messen und einmal und ob sich das rechnet und.
Machen wir denn heute im Städtebau alles richtig? Also wenn heute sind die Themen von einer fahrradgerechten Stadt, fußgängergerechten Stadt, Nutzungsmischung sehr stark diskutiert?
Da wir Sie die Frage stellen, eigentlich müsste ich die Frage Ihnen stellen, weil sozusagen Sie sind jetzt in der Generationsblase, will ich nicht sagen, aber Schicht. Sie müssen das wissen, ob das alles richtig ist und ob Sie das. Aber aus meiner Sicht, sagen wir, die Trends sind richtig. Und wichtig ist, dass man so einige Sachen eben zweimal überlegt, so ähnlich wie das in Kopenhagen läuft, dass man überlegt, ob die Menge die richtige ist, dass man die Struktur so macht, dass man diese Reisen vermeidet, womöglich, also aber nicht direktiv, sondern, wie soll ich das sagen, dass man eine Struktur am Hafen zum Beispiel in Kopenhagen macht, wo sie das alles zusammenbringen, das Leben. Und die einzelnen Funktionen des Lebens und die einzelnen Pleasures des Lebens, also nicht nur Arbeiten, sondern Freizeit, Schule, Kinder und so weiter, alte Menschen und so weiter. Und dass sie das nicht nur im Viertel machen, das ist wichtig, sondern bis in die Mikrostelle und zwar Block. Das heißt, wenn Sie sich in Kopenhagen, das ist vielleicht gar nicht so sichtbar, aber auch in Hamburg in einigen Bereichen, der neue Entwicklung Neumitte Altona, ne, der Entwurf von Poitiers, welcher realisiert oder zum Teil realisiert ist, dann geht vom Ganzen, da ist der Bahnhof, da ist das neue Viertel und Sie zerbröseln das bis zum Block. Und im Block haben sie im Patte eine Funktion. Der Block ist vorne verriegelt durch einen Kindergarten. Hinten am ersten Geschoss ist ein, wie heißt das, für ältere Menschen, Treffen und so weiter und so weiter. Und die Transparenz ist wichtig, dass sie von der Straße aus nicht die geschlossenen Blöcke haben, sondern wie im Pergolenviertel in Fuhlsbüttel, wenn Sie in Hamburg vom Flughafen gehen, ja. Ist nicht so stark sichtbar, aber ist so ein bisschen entlang der S-Bahn. Sie haben das Viertel gleich an der S-Bahn. Der Stadtpark ist 500 Meter weit. Mit der S-Bahn sind Sie ein Stück in der Stadt. Auf der Seite vom Krankenhaus Barmbek haben Sie ein kleines Gebiet, was Hamburg-Team kreiert hat, wo Seniorenhäuser sind, Schule, Wohnungen und das auf einem verhältnismäßig kleinen Gebiet einkaufen, hinten die Barmbeker Straße. So, das ist für mich zwar kein allzu ruhiges Gebiet, weil das ist ja keine Gartenstadt in dem Sinne, aber dadurch, dass die Funktionen gemischt sind, sie müssen nirgends hinfahren. Nicht. Also ja. Die individuelle Mobilität ist nicht ausgeschlossen, aber sie ist nicht lebensnotwendig. Sie ist nicht nötig. Das heißt, wenn Sie irgendwo hinfahren, das fällt Ihnen nicht ein, irgendwo einen Kilometer zum Brötchen holen zu fahren, wie das in Prag ist oder in Tschechien in kleineren Hradec Králové oder was weiß ich, Das ist da nicht nötig. Auf die Idee kommen sie gar nicht.
Eine letzte Frage habe ich an der Stelle vielleicht noch zur fahrradgerechten Stadt. Wann hat man in Hamburg damit angefangen mit dem Fahrradfahren? Weil in Prag ist das, ich würde sagen, in den letzten 5 Jahren ein Thema geworden. Es werden Fahrradstreifen auf die Fahrbahn, auf die Straßen gezeichnet. Es gibt ein System von Shared Bikes, was es hier auch früher nicht gab. Und ja. Es ist ein Thema, das diskutiert wird, aber gleichzeitig kommt es zu relativ großen es kommt einfach zu Konflikten zwischen Leuten, die dafür sind und die Gegner, die einfach das Autofahren besser finden. Wann war in Hamburg dieser Umschwung?
Sagen wir so, die fahrradgerechte Stadt als Thema ist, sagen wir so, immer stärker in den Vordergrund getreten, so sagen wir die letzten 10 Jahre ganz bestimmt. Und jetzt auch intensiv, aber es bedeutet nicht, dass es nicht die Konflikte gibt, weil es sind ja Nutzungskonflikte auf einem Raum, der nicht dehnbar ist, mehr oder weniger. Das heißt, man schneidet die Torte für unterschiedliche Genüsse, aber das ist nicht nur der Konflikt zwischen Auto und Fahrrad, sondern zwischen Fahrrad und Fußgänger. Und das ist ja auch nennenswert, weil da muss man aufpassen, dass man sozusagen den Fußgängerverkehr auch noch immer noch attraktiv macht. Dass auch der Fußgänger in einem angenehmen Umfeld gehen kann und nicht wegen Radweg ausweichen muss auf die Fahrbahn, wo die Autos fahren. Dass die Ampelschaltungen in Ordnung sind und so weiter und so weiter. Und zwar Fußgängerverkehr nicht auf die Brücke bringen. Na, so, das ist ja auch ein Element der 70er, 80er Jahre. Früher Ost-West-Straße, kennen Sie die Brücke oben drüber, oder Kolonnadenbrücke oben da bei der Spielhalle, oder Spitaler Straße in Hamburg. Und das haben wir Stück für Stück abgebaut. Die Ost-West-Straßenbrücke jetzt in der letzten Zeit und den Fußgänger wieder auf die Erde zu bringen und nicht herumspazieren lassen durch irgendwelche Estakaden oder wie nennen Sie das so hier. Das heißt, das gehört dazu, die Attraktivität auf dem kürzesten Weg, Sichtachsen lassen und da den Fußgänger leiten, so dass er weiß, wo er hin soll. Und so, und dann der Radfahrer ist komplementär. Ich halte nichts von Autobahn, Radtrassen schnell durch die Stadt. Die Stadt muss Erlebnis sein, auch für den Radfahrer. Nicht nur husch husch von A bis B und so weiter. Das muss Erlebnis sein weiterhin. Ne?
Ich wollte Sie fragen, ob Sie vielleicht noch ein Thema haben, was Sie gerne selbst ansprechen würden.
Für mich ist absolut das, was ich am Anfang gesagt habe, wichtig, dass Sie begreifen, ich sage das so persönlich und auch Ihre Kollegen und Architekten im Allgemeinen, dass Städtebau und Architektur nur mit einer persönlichen Leistung eingebunden im Team zu guten Zielen führen kann. Und Team ist nicht nur Architekten und Städtebauer, oder Städtebauer und Architekten, wenn wir vom Allgemeinen zu Speziellen gehen, sondern auch Disziplinen wie Stadtsoziologie, absolut wichtig. Übrigens zu Städtebau zähle ich auch die Infrastruktur. Das ist für mich sozusagen ein Teil davon. Das heißt, vernetztes Ingenieurdenken, Verkehr, Infrastruktur jetzt, Versorgung, Wasser, alle diese Dinge, natürlich grün, absolut. Wir haben kein einziges Wort verloren über Freiflächen und das, was man wie in Tschechien sagt, man Sevnejšek oder so, irgendwie habe ich so einen Außenbereich oder so gehört. Das heißt, das ist absolut wichtig, also Team und dann das vernetzte Denken, weil das fehlt der Schule, das fehlt der Ausbildung, Und vielleicht kann man das gar nicht lernen, sondern das müssen Sie als Fähigkeit erwerben in Ihre Praxis. Sie können irgendwann mal vielleicht ein schönes Haus designen als Einzelobjekt. Aber schon Mies van der Rohe dachte vernetzt und dachte, zu dem Haus gehört der Baum, zu dem Baum gehörte Villa Tugendhat, gehört der Garten. Die Scheibe muss deshalb so sein, damit du siehst die Silhouette der Stadt und so weiter und so weiter. Für ihn war nicht nur die Onyxwand wichtig, sondern die gesamte Komposition. Und das war Frank Lloyd Wright genauso. Nur das ist, die haben das nicht gelernt. Das ist in der Person verankert und in der Fähigkeit, das zu kommunizieren mit Klient, also mit dem Kunden. Ob das die Stadt ist, Einzelperson und so weiter. Und deshalb Stadtsoziologie.
Vielen Dank für dieses Gespräch, Peter Gero. Und ich wünsche Ihnen eine gute Heimreise nach Hamburg. Das war schon alles von der dritten Folge des Podcasts Perspektive Prag mit dem Stadtplaner Peter Gero. Mehr Hintergrundinfos und Bilder findet ihr auch auf dem Instagram-Channel. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jakob Lang mit euch.